Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Leben, gerade bei Ullstein erschienen, das findet man auch da hinten im Gang B. Und da die Zeit ja immer eilt, mache ich mich mal relativ schnell an den Text. Zur Einleitung in den Text. Der Text steigt ein damit, dass ein Enkel mit seinem Großvater in die USA reisen, weil dieser Großvater mit 90, nachdem seine Frau verstorben ist, noch einmal eine letzte große Reise machen möchte, und zwar in die USA, um die Orte wieder zu finden, an denen er ehemals als Kriegsgefangener in Gefangenschaft war. Also muss dazu sagen, die Amerikaner haben im Zweiten Weltkrieg so Pi mal Daumen 400.000 Deutsche in die USA gebracht und dort in Lagern überall in den USA interniert. Die meisten waren da so ungefähr 2 Jahre. Und genau, das so ein bisschen als Einordnung. Und ansonsten steige ich relativ am Anfang im Text ein, lese dann so eine kleine Passage der Reise von Großvater und Enkel, springe dann nach 1944 in eines der Lager und lese da ein bisschen. Und nachher mache ich noch einen kleinen Sprung, da sage ich da noch was zu. Und jetzt genug der Vorrede und ab nach Texas. Das Dorf, machen wir es mal ein bisschen anders. Das Dorf war schmucklos. Schon bevor sie das Ortsschild passierten, sahen sie riesige Lagerhallen, vor denen Güterwaggons abgestellt worden waren. Schließlich der Name Hearne, Texas, weiß auf grünem Grund. Einige einfache Ladenzeilen, eine Tankstelle, ansonsten kleine einstöckige Häuser, die sich von der Straße zurückzogen und vor der Hitze unter Ulmen und Eichen duckten. Sie folgten der Wegbeschreibung, die der Alte ausgedruckt hatte, passierten Love's Travel Shop, dessen Apostroph auf dem gigantischen Werbeschild am Highway aus einem roten Herzen bestand, verließen die Hauptstraße und folgten der schmalen, von Rissen durchzogenen Landstraße, bis sie das kleine braune Schild mit der Aufschrift Camp Hearne dazu aufforderte, auf einen staubigen Schotterweg einzubiegen. Im Hintergrund Lagerhallen, Maschendrahtzaun und ein völlig verrostetes Silo, neben dem sich lose Schienenstränge stapelten. Nach einigen Dutzend Metern gaben die Bäume zur Rechten den Blick frei auf eine langgestreckte, anthrazitfarbene Baracke mit einem weißen Dach, hinter der sich ein gedrungener, achteckiger Holzturm erhob. Als sie näher kamen, erkannte Martin, dass die Baracke von massiven Stelzen etwa 20 Zentimeter über dem Boden gehalten wurde. Rund um das Gebäude zogen sich weiße, rechteckige Fensterrahmen, aber nur im vorderen Teil waren diese auch mit 3 gläsernen Fenstern gefüllt, sonst versperrten Holzplatten in der dunklen Färbung der Baracke den Blick ins Innere. »Das ist es«, sagte der Alte. Ein weißes Schild hieß sie willkommen im Camp Hearne Exhibit and Visitor Information Center. Martin parkte den Wagen neben dem Turm und einem halben Dutzend weiterer Autos. Die Baracke und der Wachturm waren unverkennbar Neubauten. Das Holz und die Farben leuchteten. Martin stieg aus. Es dauerte einige Augenblicke, bis auch die Beifahrertür aufschwang und der Kopf des Alten erschien. Kurz darauf öffnete sich die Tür der Baracke und eine kleine, schlanke Frau trat auf den Vorplatz. Ihre weißen Haare waren sehr kurz. Sie trug ein kariertes Hemd und eine Cargohose aus Kunststoff. Als sie auf den Alten zulief, zog ihr Lächeln viele kleine Falten in ihr Gesicht. »You must be friends«, sagte sie. »I'm Kathy. Welcome back.« Erst schüttelte sie dem Alten die Hand, danach Martin. Follow me«, sagte sie. Sie durchquerten einen Vorraum, der bis auf ein paar Stühle leer war, und betraten den hinteren Bereich der Baracke, der durch eine Klimaanlage gekühlt wurde. In der plötzlichen Kälte richteten sich augenblicklich die Haare auf Martins Armen und in seinem Nacken auf. Ein Schauer lief durch seinen Körper. Der Raum war vielleicht 30 Quadratmeter groß und vollgestellt mit Schaukästen und Ausstellungsstücken aller Art. Sein Großvater lief voran, blieb vor Bildern und Karten stehen, beugte sich tief über eine Vitrine, so als wolle er hineinklettern. Eine Schaufensterpuppe mit Kappe und einer Uniform, auf deren Brust ein PW genäht worden war, schaute ihm dabei zu, wie auch Martin und die Amerikanerin, 2 stille Figuren, die beobachteten, wie dieser alte, dünne Mann von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück lief, wie er nickte, immer wieder nickte, so als sprächen die Objekte mit ihm. »Looks like he's enjoying himself«, sagte Kathy. »He sure does«, sagte Martin. In seinen Kopf gucken, dachte er jetzt, mitten hinein die Bilder, Gedanken, plötzlichen Sprünge zwischen den Synapsen Altes, das emporstieg, plötzlich wieder da war, ganz da, in diesen Schaukästen, in den Fotos, in der Puppe, mit der Uniform. Er machte ein Foto für seine Mutter. Barbara müsste hier sein, dachte er, sie müsste das sehen. Er verstand nicht, warum sein Großvater sie nicht eingeladen hatte, aber vermutlich wäre sie nicht gekommen. Er machte noch ein Foto für sie. Er versuchte sich den Alten vorzustellen, den jungen Franz in dieser Jacke mit dem Aufnäher auf der Brust, den jungen Franz in der Hitze einer Baracke oder draußen auf der trockenen, staubigen Erde, wie er nach Steinen grub, mit seinen Fingern den ersten Steinen für seine Sammlung. Das muss es sein, dachte Martin, die Erde in Texas, so musste es begonnen haben. Und da war plötzlich die absurde Frage in seinem Kopf, wie diese Erde wohl schmecken würde. Er trat zu seinem Großvater an die Schaukästen und sah Briefe, wie sie ihm der Alte im Flieger gezeigt hatte, dasselbe Papier, derselbe Vordruck. Er sah ein Zigarettenetui, auf das ein Gefangener den Umriss einer Baracke und darüber die Strahlen der Sonne geritzt hatte. Kathy schloss einen der Vitrinendeckel auf und nahm eine Feldflasche heraus, die der Besitzer ebenfalls graviert hatte. Die Rückseite zeigte Palmen und ein Haus mit Flachdach, ein Minarett, davor ein Tier, das wohl ein Kamel darstellen sollte. Tunis stand darunter. Im Rand befanden sich die Stationen des Mannes, Frankreich, Sizilien, Tunesien, Atlantik, New York, Hearn, Texas. Und auf der Vorderseite ein Ebenbild des Wachturms, neben dem sie ihr Auto geparkt hatten. Martin hielt die blecherne Flasche in den Händen, er drehte sie, führte die Gravuren mit den Fingern, er stellte sich den Alten neben einem Mann auf den Stufen seiner Baracke vor, während der mit einem Messer auf dieser Feldflasche kratzte. »Kennst du die?« fragte er den Alten, der ihm die Flasche abnahm, sie befühlte, drehte. »Ich hatte keine Freunde aus Afrika«, sagte er, und nach kurzem Zögern, »oder doch einen, aber nur einen.« Er schaute Martin an, als wäre sein Gesicht nur eine Leinwand, auf die in diesem Moment Bilder geworfen wurden. »Nur einen«, wiederholte Franz leise. Er gab Kathy die Feldflasche zurück, drehte sich zu einer anderen Vitrine um. Martin trat neben ihn. Er sah die Bilder von Männern in Frauenkleidern, mit Fellhüten oder sonderbaren Fantasieuniformen auf einer kleinen Bühne, daneben eine Aufnahme des gefüllten Zuschauerraumes, amerikanische Offiziere in der ersten Reihe. »Compound 3«, sagte Franz, »die deutsche Bühne, das mit Abstand beste Theater. Eine ganze Baracke hatten die umgebaut, Orchestergraben und alles. Ich habe nur 2 oder 3 Aufführungen dort gesehen, glaube ich, eine im Herbst, wenn ich mich richtig erinnere, eine vor Weihnachten, irgendwas von Goethe.« Er legte Martin eine Hand auf die Schulter, zeigte auf eine andere Fotogruppe, die eine Frauenstatue und einen Brunnen zeigte. »Der hieß Teufelsbrunnen«, sagte er, und deutete auf die Nahaufnahmen 3er Fratzen, aus deren geöffneten Mündern die Spitzen von Metallrohren ragten. »Unser Treffpunkt im Compound, an der Rückseite der Kantine. Man kam raus vom Essen und hat sich ans Becken gesetzt. Ein paar Maurer und Klempner aus dem Afrikakorps haben den gebaut, noch bevor wir ankamen.« Kathy trat zu ihnen und sagte, dass von dem Brunnen nichts mehr übrig sei, dass man aber das Fundament einer anderen Fontäne besichtigen könne, dazu die Basis des Schlosses. Sie deutete auf einige Steinbrocken in einer anderen Vitrine, auf denen ein Miniaturturm und die Reste einer Burgmauer zu erkennen waren. »New Schwanstein in Texas«, sagte sie und lächelte. Sie fragte Franz, ob er jetzt bereit sei, die ehemaligen Wächter zu treffen. Sie deutete auf eine Tür am Ende des kleinen Museumsraums. »They're waiting for you«, sagte sie. Die alten Männer im Seminarraum trugen Baseballcaps, karierte oder geblümte Hemden, Trainings- oder Anzughosen, Sandalen oder Schuhe ohne Schnürsenkel. Einige ihrer Kinder oder Enkel standen im Hintergrund und lächelten verlegen. Die Männer stellten sich als Bill vor, als Walter, als Joe oder als Leonard. Ihre Haare waren weiß oder die Köpfe kahl, die Augen wässrig, ihre Hände gefleckt. Einer von ihnen saß im Rollstuhl. Bis auf 2 große, schlanke Männer mit gebräuntem Gesicht wirkten sie alle deutlich älter als Martins Großvater. Sie umarmten Franz wie einen alten Bekannten, obwohl sie sich nicht zu kennen schienen. Nur einer, ein dünner, hutzeliger Glatzkopf, der sich zittrig auf einen Gehstock stützte und Franz als letzter die Hand schüttelte. Dieser Mann hielt den Kontakt mit dem Deutschen ein wenig länger. Er reckte den Kopf vor, so als würde er sein Gegenüber beschnuppern. Nach einigen Augenblicken der Stille stieß das Männchen einen Laut aus, der ein Wort sein mochte oder nur ein Ausdruck der Freude. Er drehte sich nach seiner Tochter um, deutete mit dem Zeigefinger auf Franz' Brust und rief laut, »I know him, I know him!« Martin sah, wie Franz erschrak, wie er den Mann musterte, ein wenig hilflos, wie er versuchte, sich zu erinnern. »I know him«, wiederholte der Amerikaner. Seine Tochter, eine kleine rundliche Frau in einem Blumenkleid, löste sich von den anderen Angehörigen, trat zu ihrem Vater und legte ihm die Hand auf den Arm. »Ob er sicher sei?«, fragte sie. Der Amerikaner nickte. »Dass er Franz transferiert habe«, sagte er, »er habe ihm damals die Papiere gegeben. I'm Lieutenant Williams.« Und Martin sah ein Blitzen im Gesicht des Alten. »Sie waren das«, sagte Franz. Williams nickte. »Sie haben geweint. Ich erinnere mich daran, dass Sie geweint haben.« Jetzt sprach er halb zu Franz, halb zu seiner Tochter. »Wie ein Baby hat er geweint, als ich ihm die Papiere gegeben habe.« Martin sah das Profil seines Großvaters, sah die schmalen, aufeinandergepressten Lippen. »Er hasst das«, dachte er. »Sie wollten weg«, sagte der Amerikaner. »Wohin haben wir sie verlegt?« »Utah«, sagte Franz. Der Amerikaner nickte. »Ja, Utah. Ich war mir nicht mehr sicher, aber jetzt erinnere ich mich nach Utah. Ich habe gehört, dass es ein gutes Lager war da oben. Bei uns war es schwieriger. Es war nicht immer leicht mit allem, was bei uns so passiert ist.« »Nein«, sagte Franz, »es war nicht leicht.« 2. »Komm schon, komm rüber«, er winkt ihn zu sich. Franz klettert aus seiner Hängematte, steigt über einige am Boden liegende Kameraden. Die Laternen am metallenen Haken unter der Decke sind pausenlos in Bewegung. Sie lassen die Schatten im Zwischendeck schwanken. Er ist einverstanden. Paul strahlt. »Wir sollen jetzt zum Schott kommen, uns in der Nähe aufhalten. Er wird uns holen, wenn es soweit ist.« »Bist du sicher?« Paul hebt den Daumen und spaziert vorweg zur Tür am Ende des Zwischendecks, wo er sich hinsetzt und seine Skatkarten aus der Uniformjacke zieht. Sie spielen einige Runden Kutscher. Schließlich setzen sie sich an die Rückwand und schauen in den Lagerraum. Sie spüren das warme Metall im Rücken, spüren die Vibrationen der Motoren. Die Männer vor ihnen schlafen oder unterhalten sich leise. Eine große Ruhe nach den Tagen im Sturm, eine große Ruhe, diese Sicherheit, dass der Krieg für sie vorbei ist, dass sie an Bord eines Transporters sind, der sie nach Amerika fährt. Bis der Führer sie abholen wird, hat einer gesagt. Einige lachten laut darüber, andere schwiegen. Das Schott neben ihnen öffnet sich, ein amerikanischer Soldat betritt den Raum, er schaut sich beiläufig um. »You too«, er zeigt auf Paul und Franz. »Get up, work«. Ein Kamerad neben ihnen sieht von seinem Buch auf. »Arme Schweine«, lacht er. Sie folgen dem Amerikaner, treten in den Gang. Kaum hat der Mann das Schott wieder verschlossen, gibt er Paul grinsend die Hand. »I should win an Oscar for that performance«, sagt er. »Hurry up«. Er läuft voran. Sie steigen einige Treppen hinauf, biegen um Ecken, erklettern Leitern. Die weiß gestrichenen niedrigen Gänge des Schiffes sind verlassen. Die Maschinen wummern. Das Klong, Klong, Klong ihrer Schritte wird von den Wänden geschluckt. An einem Durchgang bleibt der Mann stehen, dreht sich um und sagt etwas auf Englisch. Paul hört ihm zu und nickt. Er sagt, dass die Besatzung und die Verwundeten schon beinahe alle an Deck sind, um zu schauen. Er lässt uns bis zur Außentür. Er selbst wird davor stehen, die Tür wird offen sein, aber wir müssen drinnen bleiben. Wenn wir rausgehen, knallt er uns ab. »Alles klar?«, fragt der Ami. »Yes«, sagt Franz, »alles klar.« Der Ami lacht. »Wir können so lange bleiben«, sagt Paul, »bis er uns ein Zeichen gibt, dann geht's zurück in den Lagerraum und wenn einer fragt, haben wir Latrinen geschrubbt.« Fremde Geräusche sind von draußen zu hören, Möwen oder andere Tiere, denkt Franz, bis er begreift, sie hören Menschengeschrei, Jubel, Pfeifen. Der Ami läuft wieder voran, am Ende des Gangs das Tageslicht, davor die Schemen in Bewegung. Ihr Wächter legt einen Finger auf die Lippen, bevor er ins Freie tritt. Sie stellen sich an die Schwelle, strecken die Köpfe vor. Licht, gleißend grell, Lärm nicht nur von Menschen, auch aus den Hörnern anderer Schiffe, die Welt überdreht, tönend und leuchtend. Franz sieht zunächst nichts als Helligkeit, sieht die dunklen Umrisse der Soldaten vor sich, der Männer, die an der Reling stehen, teilweise halb emporgeklettert, die johlen, lachen und sich umarmen. Nach einigen Augenblicken sieht er das Wasser, das Blau, sieht die vielen Schiffe darin, den kleinen grünen Turm, fokussiert ihn langsam, er begreift, erkennt die Krone und die Fackel. Er schaut zu Paul, der mit weit geöffnetem Mund lacht, während das Schiff eine leichte Drehung fährt und die Statue hinter sich lässt. Eine endlose Ebene aus Flachbauten, Lagerhäusern, Fabrikschloten. Überall Boote, groß und klein, grau gestrichen an den Anlegern oder im Wasser. Ein großes Durcheinander, unzählig, unbeschreiblich. Ist das schon New York? Ist es das schon? Er hält einen Stoß gegen die Schulter. Schau, ruft Paul, streckt den Arm hinaus aus der Tür. Franz' Blick folgt dem Zeigefinger, schweift über das Wasser, weg von den Lagerhäusern, über die kleinen Boote hinaus, nach Norden. Dort sieht er sie. Dunkle, dicht gedrängte Gebäude neben grauem Sandstein, rote Backsteinklötze neben dem Glänzen von Glas und Metall in der Sonne, das grüne Funkeln der Kupferdächer, Nadelspitzen, die in den Himmel stechen. An Kirchtürme, denkt er, doppelt so hoch wie der Bergmannsdom in Katernberg. Von Süden nach Norden scheinen die Gebäude zu wachsen, Orgelpfeifen, die Stadt steigt auf, sie reckt sich ins Blau. Es folgt eine Lücke, ein Abebben, flachere Bauten und dahinter, im fernen Dunst des Sommertages, noch mehr Türme. Empire State, sagt Paul, siehst du, Empire State. Und Franz nickt, obwohl er nicht begreift, er würde zu allem nicken, erstaunt, kann die Augen nicht abwenden, sein Blick ist hungrig, hat einen Appetit, den Franz nicht gekannt hat bisher, der mehr will, nicht satt zu kriegen ist. Das hier, denkt er, und versucht sich jeden Turm einzuprägen, jede Lichtreflexion, jede Spitze und jede Antenne, die Form der Torbögen an den Fähranlegern, das hier darfst du nie vergessen. So viel zur ersten Ankunft in den USA. Was dann da im Lager so vorfällt, was so unangenehm für Franz ist, das muss man natürlich nachlesen. Und ich lese jetzt noch eine Passage aus der zweiten Hälfte des Romans, wo dann quasi die dritte Erzählstimme hinzukommt, nämlich Barbara, die Tochter, das heißt die Mittelgeneration quasi, die soll auch zu Wort kommen. Und das tut sie, nachdem Enkel und Großvater aus den USA zurückgekehrt sind. Sie stand am Küchenfenster und schaute hinaus, sah das Postauto auf der Dorfstraße langsamer werden und den Blinker setzen. Der Wagen hupte zweimal, als er in ihre Einfahrt einbog. Sie stellte ihre Tasse ab und schloss den Morgenmantel. Im Flur blieb sie kurz stehen und betrachtete sich im Spiegel. Alles war an seinem Platz. »Moin«, rief der Postbote, als sie die Tür öffnete. »Moin, Herr Hansen«, sagte sie. Er schob die Seitentür seines Kleintransporters auf und kramte eine Weile auf der Ladefläche. Der dunkelblaue Stoff seiner Hose spannte über seinem Hintern. »Von der Universität?«, fragte sie. Herr Hansen sagte etwas in die Ladefläche hinein. Auf dem Feld hinter dem gegenüberliegenden Haus tauchten ein paar Schafe auf. Sie sog die Luft durch die Nase ein, roch den Herbst. »Die zwei hier«, sagte Herr Hansen und reichte ihr die Umschläge, auf denen sie das vertraute Wappen erkannte. »Danke«, sagte sie. »Moment«, sagte Herr Hansen und kehrte zu seinem Wagen zurück. Das Paket war groß und schien schwer zu sein. Herr Hansen trug es auf beiden Unterarmen. »Schneider«, sagte er. »Wie bitte?« »Der Absender«, sagte er. »Franz Schneider, solches reintragen?« »Nicht nötig, Herr Hansen. Vielen Dank«, sagte sie. »Da nicht für«, sagte er und setzte das Paket auf den Stufen vor der Haustür ab. Er nickte ihr zu, stapfte zum Auto, stieg ein, wendete und fuhr davon. Bevor er um die nächste Straßenecke bog, hupte er noch zweimal. Barbara winkte, senkte die Hand und lachte über sich selbst, wie ein Schulmädchen. Sie trat ins Haus, lief zum Küchentisch und legte die Umschläge ab, griff sich die Zigarettenschachtel und kehrte auf die Türschwelle zurück. Der Rauch stieg langsam unter das Vordach, während sie das Paket betrachtete. Einzelne Tropfen lösten sich vom Rät, fielen herab und hinterließen dunkle Flecken auf dem Packpapier. Moses mit der Landpost, dachte sie und stellte sich einen Weidenkorb unter dem braunen Papier vor. Das hatte sie jetzt davon. Franz hatte nicht angerufen, keine E-Mail geschickt, aber sie hatte so eine Ahnung gehabt. Die leuchtenden Augen von Enkel und Großvater am Flughafen, Sommerbräune in ihren Gesichtern, deren Ähnlichkeiten ihr noch nie so deutlich gewesen waren. Von Archiven und Recherche hatte Martin erzählt, von einem Lagernachbau. Unglaublich, hatte er sehr oft gesagt, wirklich unglaublich. Ein Kloster, hatte er erwähnt, die Berge, Utah, Sushi. Warum Sushi? Hatte sie gedacht, was für ein Kloster? Er hatte geplappert. Las Vegas, Grand Canyon, am Ende New York. Enthusiastisch, wie als Teenager. Sie hatte es gemocht, weil sie ihn lange nicht mehr so erlebt hatte. Sie hatte ihm kurz mit der Hand über das Knie gestrichen und gemerkt, wie er zurückzuckte, weil sich einige Dinge auch durch Reisen nicht änderten. Und Barbara hatte auch den Blick ihres Vaters im Rückspiegel aufgefangen. Er hatte sie angeschaut, sehr ruhig, sehr nachdenklich. Da hatte sie geahnt, dass etwas kommen würde. 2 Tage hatten die beiden Männer unter ihrem Reetdach verbracht. Sie hatten im Garten gesessen, Kuchen gegessen, Tee getrunken, abends Rotwein. Sie waren zusammen an der Weser spaziert. Aber während Martin geredet und geredet hatte, gestenreich und laut, hatte ihr Vater die Hände vor dem Bauch gefaltet und gelächelt. Gesprochen hatte er kaum mit ihr, nur den üblichen Kleinkram. Er schien sehr in die eigenen Gedanken versunken zu sein und hatte viel zu viel gelächelt. Sie kannte das nicht. Es hatte sie misstrauisch gemacht. Und jetzt, wie zum Beweis, das Paket. Sie schnipste die Kippe auf den Kies vor dem Haus und überlegte, ob sie an den Fluss sollte. Aber am Ende ging sie doch in die Knie, hob den Karton auf, der tatsächlich recht schwer war, wenn auch nicht so schwer, wie es Hansen hatte wirken lassen, der alte Schauspieler, hatte vermutlich nur gehofft, auf einen Kaffee eingeladen zu werden. Sie stellte den Karton auf den Küchentisch, holte ein Messer und schnitt den Deckel auf. Papiere? Jede Menge Papiere, zusammengetackert oder geheftet, Briefe, offensichtlich, Kopien und auch Originale, Zeitungsartikel, alte Fotos, auch einen Datenstick, entdeckte sie. Ganz oben ein Umschlag für Barbara. Sie seufzte, setzte sich den Brief in der Hand. Einen Augenblick lang schloss sie die Augen, alte Männer und ihre Sentimentalitäten. Sie stand auf, ging ins Wohnzimmer, nahm ihr Telefon vom Sekretär und wählte. Es erklangen nur wenige Freizeichen, bevor er abnahm. Hier ist Barbara. Sein Küchenradio plärrte eine Augenblicke im Hintergrund. Das Paket ist angekommen, sagte er schließlich. Was soll das? Fragte sie. Er lachte. Wenn ich es dir vorher gesagt hätte, hättest du wahrscheinlich versucht, es mir auszureden, wie bei der Reise. Vermutlich, sagte sie. Also habe ich es einfach geschickt. Und wenn ich es wegwerfe? Lies den Brief und dann entscheide, was du damit machst. Darum hatte er Originale dazu gelegt und Fotos. Sie schwiegen beide. So viel zu Veränderungen, dachte sie. Wenn du es nicht willst, gib es von mir aus Martin, sagte er nach einer Weile. Der wird sich freuen. In Ordnung, sagte sie. Wir werden sehen. Anschließend versuchten sie sich an den Ritualen. Sie fragte, ob er gesund sei, ob er genug vor die Tür käme, die üblichen Dinge. Nach wenigen Sätzen nickten sie auf. Sie ging hinauf in ihr Arbeitszimmer, aus dessen Fenster sie durch die Baumkronen des Nachbargrundstücks hindurch den Weserdeich sehen konnte. Von draußen das Gezwitscher von Vögeln, die den Herbst noch nicht wahrhaben wollten. Barbara schaltete den Laptop an, begann die E-Mail einer Doktorandin zu lesen, das 1. Kapitel im Anhang. Weiblichkeit in der amerikanischen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts, eine unendliche Geschichte. Sie hatte versucht, es ihr auszureden. Und gleichzeitig hatte sie sich über die Hartnäckigkeit gefreut. Sie las ein paar Zeilen, verlor sofort den Faden. Die Wut war da, schaute ihr über die Schulter, die Wut las mit und sprach jedes Wort in ihrem Kopf laut. Die Wut hatte einen anderen Rhythmus, sie war hartnäckiger als jede begabte Doktorandin. Immer wenn Barbara glaubte, sie sei sie losgeworden, tat ihr Vater irgendetwas, das sie auf den falschen Fuß erwischte. Und sofort war sie zurück. Er war nie ein brutaler Vater gewesen, nie ein Schreihals oder Säufer. Er war nicht liebevoll gewesen, das nicht. Aber liebevolle Väter, dachte sie, hatte es nicht gegeben in Essen nach dem Krieg, nicht in ihrer Welt. Sei doch froh, dass dein Alter nicht prügelt, hatte ihre Freundin Hilde gesagt und ihr die Gürtelstriemen auf dem Rücken gezeigt. Prügelnde Väter gab es zuhauf und dazu solche, die nachts schrien, die all ihre Toten mit aus dem Krieg gebracht hatten. Was ihr Vater mit aus dem Krieg gebracht hatte, war ein hervorragendes Englisch, das ihm in Kürze eine Arbeit bei der Militärverwaltung der Engländer einbrachte und seiner jungen Familie Essen auf den Tisch, als viele andere noch hungerten. Barbara brachte das neben ausreichender Ernährung auch Getuschel und schiefe Blicke in der Schule ein. Verräterbalg nannte man sie, ihr Vater sei ein Tommy, rief man. Und Barbara hatte gelernt, sich zu prügeln für ihren Verrätervater. Was dieser Vater noch aus dem Krieg mitgebracht hatte, war ein eisernes Festhalten an dem, was er für recht und richtig hielt. Ein Gerechter, dachte sie, oft ein Selbstgerechter. Was willst du immer bei den Beberichs, fragte er. Da gehst du nicht mehr hin zu diesem Nazischwein. Wenn es nach mir ginge, begann er, aber beendete den Satz nicht. Und Barbara hatte nicht gewusst, was ein Nazischwein war. Sie hatte nur ganz normale Schweine gekannt. Aber der Gesichtsausdruck, auf dem der Gesichtsausdruck hatte ihr klargemacht, dass ein Nazischwein etwas viel Schlimmeres war. Also traf sie ihre Freundin Lore nur noch draußen zwischen den Ruinen. Ein Abenteuerspielplatz, dachte Barbara, auch wenn sie von der Mutter den Arsch voll bekommen hatte, als sie mit blutigen Knien nach Hause gekommen war und gestehen musste, sie sei wieder in den Trümmern gewesen. Ihre Mutter war diejenige gewesen, die Schläge verteilte, wenn es sein musste. Johanna hatte feste Regeln für ihre Tochter, die zu brechen meist Hausarrest nach sich zog, manchmal aber eben auch ihre klatschende Hand auf Barbaras nacktem Hintern. Ihr Vater erhob seine Hand nie gegen sie, aber er hatte Blicke und Sätze hart wie Gürtelschnallen. Barbara gab das Lesen auf. Sie klappte den Laptop zu, zog sich eine Jacke über und lief auf den Deich. Das Gras war noch feucht vom Regen der letzten Tage. Der Fluss stand hoch, hatte am gegenüberliegenden Ufer einige Wiesen überschwemmt. Sie trat hinunter auf den Uferweg, grüßte einige Nachbarn, die ihr auf Fahrrädern entgegenkamen. Der Wind brachte Meeresluft von der Nordsee. Sie entschied sich, nach Süden Richtung Elsfleth und Bremen zu spazieren. Und obwohl sie sehr schnell war für eine Frau von fast 70 Jahren, waren die Erinnerungen schneller. Sie holten sie ein, schon nach wenigen Minuten. Diese Frage... Die Zeit? Okay. Ah, da muss man kürzen, wenn die anderen überziehen. Okay, dann lese ich noch... Okay, lese ich den Satz noch zu Ende. Diese Frage, was denn eigentlich so schlimm gewesen war an einem Vater, der weder dem Führer nachtrauerte, noch anderen vermeintlich besseren Zeiten, der eine Arbeit hatte und von den Engländern geschätzt wurde, der immer wieder sagte, dass er etwas aufbauen wolle, dass es Zeit sei, etwas Neues zu schaffen. Sie hätte es doch viel besser gehabt, als die meisten anderen, mal ganz davon abgesehen, dass es in dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit war, überhaupt einen Vater zu haben. Oder willst du mir erzählen, sagte die kleine Barbara, dass seine Härte etwas Ungewöhnliches war für diese Zeit. Was weißt du denn, sagte Barbara laut. Selbstgespräche, auch so eine Sache, die man sich angewöhnen konnte, alleine in einem Haus hinterm Deich. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.